Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2024? Grow, wachsen.
Taufgottesdienst. Heute Morgen hier. Jetzt stehe ich hier, das Becken ist voller Wasser. Und wir gehen in Erwartung her, Menschen zu taufen. Und wir haben keine Täuflinge, keine Person, die sich angemeldet hat. Keine Person, die vorher gesagt hat, dass sie sich heute taufen möchte. Und das ist für uns ein Glaubensschritt. Das, was wir heute Morgen tun auch als Kirche, ist ein Glaubensschritt. Wir lassen das Wasser ein, wir haben einen tauffokussierten Gottesdienst. Wir sind davon überzeugt auch, Menschen zu taufen heute Morgen. Wir glauben daran. Und trotzdem ist es ein Glaubensschritt, den wir heute Morgen hier tun. Taufen ist ein äußeres Zeichen für das, was in deinem Herz schon passiert ist. In der Apostelgeschichte, in dem Buch in der Bibel, wo quasi die erste Kirche war, wo die Apostel, die Jünger Jesu, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, quasi Kirche gebaut haben. Und dort lesen wir ganz oft, wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen Jesus finden, ist die logische Konsequenz auf diesen Glauben immer die Taufe. Wir lesen immer, Menschen kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Es gehört einfach zusammen. Und es ist nicht so, dass jemand Christ wird oder gläubig wird, wenn er sich taufen lässt. Und genauso wird keiner Christ oder wird keiner ein Kind Gottes, wenn er jeden Morgen hier in den Gottesdienst kommt. Man nimmt dieses Beispiel dann ein bisschen auch, dass man ja auch kein Auto wird, wenn ich jeden Tag in der Garage bin. Der Raum macht nicht das, verändert mich nicht. Und die Taufe kann man sehr gut mit der Ehe vergleichen. Ein Paar kommt zusammen, verliebt sich und dann irgendwann kommt so, willst du mich heiraten? Dann die Verlobung und man möchte so diesen nächsten Schritt gehen, ein offizielles Paar zu werden, zu heiraten, ein Ehepaar zu werden. Das ist ja auch was Gesetzliches, ja in Deutschland auch was, das hat ja auch einen Vertrag, ist das richtig, den man hier in Deutschland abschließt auch. Und dann kommt dieser offizielle Teil, der Moment beim Standesbeamten, man geht da rein, ja, und dann wird die öffentliche Trauung vollzogen. Also im Staat Deutschland anerkannte Trauung passiert dort drin. Und dann das meiste, was eigentlich alle Leute machen, ist dann das Zeichen, das äußere Zeichen ist der Ehering, dass die Welt sieht, ich bin verheiratet, ja. Das ist quasi das öffentliche Zeichen, aber die haben nicht erst dann angefangen, sich zu lieben, sondern der Liebesprozess, natürlich haben sie sich kennengelernt, verlobt, ist alles vorher schon passiert, aber es ist äußere Zeichen, was dort passiert. Das so ein bisschen, wie wir das vergleichen, auch mit der Taufe, ist ein öffentliches Bekenntnis, ein öffentliches Zeichen dafür, dass wir ein Kind Gottes sind. Stellt euch mal vor, ihr seid 40 Jahre lang verheiratet und niemand würde das mitbekommen. Das wäre ein bisschen unfair auch deinem Ehepartner gegenüber. 40 Jahre lang seid ihr verheiratet und keiner weiß. Und irgendwann fragt ein Arbeitskollege, ach, du bist verheiratet. Wusste ich gar nicht. Stell dir mal vor, du wärst 40 Jahre lang oder bist 40 Jahre lang Christ oder 20 Jahre oder 10 Jahre lang und niemand würde es mitbekommen. Und irgendwann kommt so raus, ach, du bist auch ein Kind Gottes, du bist auch Christ. Aber es ist kein äußeres Zeichen da. Und ich möchte euch heute von einer Geschichte aus der Bibel erzählen, wo es um einen Glaubensschritt geht. Taufe ist ein Glaubensschritt, wo wir nass werden. Und ich möchte heute eine Geschichte erzählen oder eine vorlesen aus der Bibel, wo es auch um so einen Glaubensschritt ging. Und zwar steht das in dem Buch Josua. Die Bibel fängt quasi an. Die ersten fünf Bücher sind ersten fünf Bücher Mose. Und dann kommt das Buch Josua. Und Josua ist der Nachfolger Mose. Mose hat man mal gehört, dass die Person, die das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat, in das verheißene Land. Mose ist auch der krasse Typ, der mit dem Stab auf den Boden gehauen hat und das Rote Meer geteilt hat. Das ist Mose, der das Volk Israel 40 Jahre lang durch die Wüste geführt hat, um in das verheißene Land reinzukommen. Und dann stirbt Mose kurz bevor sie in dieses Land reinkommen. Mose war quasi der Leiter des Volkes Israel und so wurde Josua Man weiß nicht ganz genau, wie alt er war, aber er war noch relativ jung auch. Er wurde quasi der Nachfolger Mose. Ja? Er war jetzt, sollte der Führer des Volkes Israel werden. Er soll das Volk Israel in das verheißene Land reinführen. Da befinden wir uns jetzt. Also der Kontext ist quasi, sind direkt vor dem verheißenen Land und stehen am Fluss Jordan. Jordan ist quasi der Fluss, der dieses Land Kanaan eingrenzt. Und sie müssen dort durch diesen Fluss durch, damit sie in das verheißene Land rein können. Ich lese vor Josua 3, Vers 9 bis 17. Und dann rief Josua das Volk Israel zu sich. Kommt her und hört, was Yahweh ist quasi der Name Gottes, euer Gott euch sagt. Ihr werdet gleich sehen, dass der lebendige Gott unter euch ist und dass er die Völker des Landes, die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Gigashiter, Amoriter und Jebusiter vor euch vertreiben wird. Passt auf, die Bundeslade Jahwes, des Herrschers über die ganze Erde, wird jetzt vor euch her in den Jordan ziehen. Bundeslade ist quasi ein Kasten, wo die 10 Gebote die 10 Gebote drin liegen auf einer Steintafel. Und es heißt Bundeslade, weil es eigentlich ein Kasten ist, eine Kiste, die an den Bund erinnert, den Gott mit diesem Volk Israel beschlossen hat. Und das ist quasi das Zeichen dafür, Gott ist mit uns, Gott hat einen Bund mit uns, mit dem Volk Israel geschlossen. Passt auf, ich lese Vers 11 nochmal. Die Bundeslade Jahwes, des Herrschers über die ganze Erde, wird jetzt vor euch her in den Jordan ziehen. Wählt 12 Männer aus, von jedem Stamm einen. Wenn dann die Priester, die diese Lade Jahwes, des Herrn der ganzen Erde tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzen, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen, wie vor einem Damm. Also die Priester, der Jordan ist ungefähr, keine Ahnung, so 50, 60 Meter breit damals. Er war hoch, lesen wir auch gleich noch, sehr hoch gelegen, ne? Viel Wasser drin und da mussten die Leute durch und die konnten nicht einfach durchlaufen. Ne? Ihr könnt auch nicht einfach durch den Rhein durchlaufen, um auf die andere Seite zu kommen. Da ist eine Strömung, das ist relativ tief auch. Das heißt, Josua sagt, die Priester tun ihre Füße ins Wasser und sobald sie das Wasser berühren, wird der Fluss weiter oben aufhören zu fließen. Es wird sich aufstauen wie ein Damm, sagt er. Gehen wir in die Praxis rein. Vers 14. Nun brach das Volk auf, um durch den Jordan zu ziehen. An der Spitze des Zuges trugen die Priester die Bundeslade. Als sie ihre Füße ins Wasser setzten, der Jordan führte während der ganzen Erntezeit Hochwasser, da staute sich der Fluss sehr weit oben bei der Stadt Adam in der Nähe von Zaretan. Dort richtete sich ein Damm auf und das Wasser, das zum Meer der Araber, dem Toten Meer, hinabfloss, verlief sich völlig. So konnte das Volk gegenüber von Jericho trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Die Priester blieben mit der Bundeslade Jahwes mitten im Flussbett stehen, bis die ganze Nation den Jordan überschritten hat. Und das, was die Priester getan hat, war ein Glaubensschritt. Gott involviert immer Menschen in einen Glaubensschritt rein. Ja, hier lesen wir das ganz klar. Er hat nicht gesagt, stellt euch vor den Jordan und dann mache ich das, dass der Jordan trocken ist und dann könnt ihr durchgehen. Er sagt, ihr Priester, ihr müsst mit den Füßen in das Wasser reingehen, dann hört das Wasser auf zu fließen. Mose, als er das Rote Meer geteilt hat, hat Gott nicht einfach das Meer geteilt, sondern er musste den Stab aufschlagen, damit das Meer geteilt wird. Es ist immer ein Mensch involviert in einen Glaubensschritt. Und genauso hier, die Priester mussten in das Wasser reingehen und jetzt denkt man sich, ja, ist doch egal, die gehen da einfach rein, dann staut sich das und gut ist, so bis zum Knöchel rein. Aber hier ist auch interessant, dass hier in dem Text Orte drinstehen. Stadt Adam, da kann man heute noch hinfahren und kann sehen, wo das ist. Und das Volk Israel steht quasi bei Jericho. Und Jericho und die Stadt Adam sind ungefähr 30 Kilometer weit entfernt. Das heißt, die Priester sind da reingegangen und als sie reingegangen sind, 30 Kilometer weiter oben, hat sich das Wasser angestaut. Und dann muss das Wasser in diesem Fluss logischerweise erstmal 30 Kilometer abfließen, bis das Flussbett trocken ist. Und jetzt weiß man, die Priester sind halt da reingegangen. Wie weit sind die reingegangen? Also die Priester sind nicht irgendwie mit dem Knöchel rein und haben dann, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, 30 Kilometer, die Strecke fährt man ungefähr 20 Minuten in Israel. Heute, damals vielleicht ein bisschen länger, aber wie lange hat das gedauert? Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und ich glaube nicht, dass sie am Rand standen und gewartet haben. Ganz ruhig, Gott macht das. Der staut da oben das Wasser, dann können wir gleich da durchgehen. Ich glaube, dass die Priester bis zu den Knien, vielleicht sogar bis zu den Hüften in diesem Fluss standen und gewartet haben, bis das Wasser abfließt. Die Priester mussten diesen Glaubensschritt gehen, vom Rand aus in das Wasser rein, weil Jahwe das gesagt hat. Gott hat gesagt, tu es, geh in diesen Fluss rein und das Wasser wird gestaut. Und erst nach einer halben Stunde merken sie, ey, es passiert wirklich, wir können hier durchgehen. Das war ein Glaubensschritt. Sie mussten sich erst nass machen, bevor Gott das Wunder tut. Und das lesen wir in ganz, ganz vielen Geschichten in der Bibel. Wo ein Glaubensschritt passiert, wo ein Wunder daraus resultiert, ist immer ein Mensch involviert, der selber den Schritt macht. Die Priester könnten jetzt auch selber sagen, ja, das ist doch Schwachsinn. Warum sollte sich dann erst das Wasser stauen? Genauso könnte jemand, wenn das jetzt jemand von außen betrachtet, der hätte vielleicht gedacht, was machen denn die 2 Millionen Menschen da? Warum stehen denn die Priester da im Jordan? Die können da nicht einfach durchgehen. Von außen betrachtet sah das komplett lächerlich auch aus, was die Priester gemacht haben. Und wisst ihr, ein Glaubensschritt, lesen wir in ganz vielen Geschichten in der Bibel, super spannend, ein Glaubensschritt sieht immer für andere Leute lächerlich aus. Immer. Und genauso vielleicht heute Morgen, vielleicht hast du dir das auch gedacht, als der Finn das gerade eben gesagt hat, so nach dem Motto, wir haben keine Täuflinge, aber ihr glaubt, dass ihr heute Menschen tauft, habt ihr vielleicht auch gedacht, okay. Für Außenstehende, wenn hier jetzt jemand reinkommt und denkt sich, ihr habt da Wasser eingelassen, da drin sind Handtücher und Klamotten, das ist doch komplett lächerlich. Ein Glaubensschritt sieht für andere Leute immer lächerlich aus. Aber wir als Menschen müssen diesen Schritt tun und müssen uns nass machen, um die Wunder Gottes nicht zu verpassen. Um Gottes Wunder nicht zu verpassen, müssen wir uns die Füße nass machen und die Knie und die Hüfte und manchmal lächerliche Dinge tun. Ein Schritt im Glauben tun. Und wisst ihr, das ist die zweite Taufe schon, die wir dieses Jahr feiern. Und die Chrissy möchte euch jetzt davon erzählen, von einem Glaubensschritt, den sie selber getan hat. Ihr könnt gerne klatschen für die Chrissy.
Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Genau, ich bin die Chrissy. Ich habe mich im Juni dieses Jahres hier taufen lassen und gerne möchte ich euch in meine Geschichte hineinnehmen. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus. Meine Eltern haben mich als Säugling taufen lassen. Ich bin quasi in Kirche und CVM groß geworden mit Sonntagsschule, Kindergottesdienst, Jungscher, Konfirmation, war auf christlichen Freizeiten und auf Zeltlagern. Das gehörte eben einfach so dazu. Und mit 18 bin ich dann für ein FSJ ins Allgäu gezogen. Ich bin da in eine freie Gemeinde gegangen und auch in die Jugend. Und da kam oft das Thema Taufe auf, sodass ich mich auch immer mehr damit beschäftigt habe. Am Ende des Jahres kam auch so der Wunsch nach der eigenen Entscheidung. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt. Was ist denn der perfekte Moment? Oder worauf wartest du, wenn du dich taufen lassen willst? Für mich war es damals so, ich möchte mich an einem wunderschönen Ort taufen lassen. Ich möchte mich beim Sonnenuntergang im See vor den Bergen taufen lassen, weil es einfach ja für mich so ein heimischer Ort war und auch ist. Dann sollen einfach liebe Menschen um mich rum sein. Ich will mich einfach wohlfühlen und ich will es feiern. Verschiedene Umstände haben dazu geführt, dass ich mich dann nicht habe taufen lassen. Und dann kam eine Zeit, wo ich keine Gemeinde hatte. Ich habe dann auch diese Beziehung wieder verloren, weil ich einfach nicht das hatte, was ich brauche oder was mir geholfen hätte, ja, diese Beziehung aktiv zu leben. Ja, so war das Feuer wieder ein bisschen erloschen. Vor 2 Jahren bin ich dann hier in die Gemeinde gekommen und dann auch recht schnell ins Lobpreisteam. Lobpreis ist einfach so meine Art, wie ich mit Gott rede, wie ich ihn auch wirklich spüren kann. Also da ist so dieses Lebendige, wo ich einfach seine Präsenz total fühlen darf. Und Ja, da kommen wir auch zu dem Punkt, zu dem Zeitpunkt. Warum habe ich mich dann so spontan taufen lassen? Kurz zum Ablauf, der Taufpart war schon durch. Wir waren relativ am Ende des Lobpreisblocks und ich stand ganz oben auf der Empore in der letzten Reihe und ich war total im Lobpreis drin. Und ich war so mit mir am Hadern, okay, willst du dich jetzt taufen lassen? Willst du es doch nicht tun? Naja, es muss ja der perfekte Moment da sein. Aber gut, ich hatte jetzt nicht den See, ich hatte auch nicht den Sonnenuntergang vor den Bergen und ich hatte nicht die perfekten Umstände. Mein Leben war sehr turbulent. Ich habe eine sehr, sehr schwierige Zeit durchgemacht und ja, wo ich einfach sehr, sehr, sehr am Kämpfen war. Und es war eben kein perfekter Umstand, dass ich mich jetzt hätte taufen lassen können oder sollen. Und dann haben wir das Lied Güte von Gott gesungen. Und ich habe meine Augen zugemacht und ich habe so eine innere Wärme gespürt. Ich habe einen inneren Frieden gehabt und mir kamen die Tränen, denn mein ganzes Leben lang warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben lang warst du so, so gut. Und solange ich kann und solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Das hat mich so berührt. Und Gott hat mich damit endlich wieder so berührt und es war so ein Geschenk, das zu erleben. Ich habe mich einfach entschieden. Ich habe mich in dem Moment entschieden, auch wenn die Umstände scheinbar nicht passend waren. Es war der perfekte Moment, ja. Ich bin mit all meinem Zerbruch, mit all meiner Schwäche und all, was mich belastet, bin ich zu Jesus gekommen und ich darf so zu ihm kommen. Ich muss überhaupt nichts leisten. Ich muss nichts können, sondern ich darf einfach ich sein. Und das hat mich in dem Moment so befreit und ich habe Ja gesagt. Ich kann nicht sagen, dass von heute auf morgen es plötzlich Klick gemacht hat und alles war perfekt oder alles war leicht. Aber ich habe Heilung erfahren und ich erfahre immer noch Heilung. Ich spüre, wie sich Dinge zum Guten wenden. Ich habe auch einen anderen Blick auf die Dinge. Ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken, weil ich einfach glaube und weiß, dass Jesus sich kümmert. Und mein Taufvers sagt auch, dass Altes vergangen ist und Neues begonnen hat und Neues beginnt. Und ich sehe es als Prozess, dass ich ja Neues erleben darf. Und egal wie meine Gedanken waren, egal wie meine Gedanken sind, wie mein Plan von meinem Leben vielleicht auch war, dieses Gefühl zu haben und dieses Geschenk bekommen zu dürfen, dass Jesus mich so liebt, wie ich bin und dass er mich auch immer wieder tragen wird, wenn ich es alleine nicht schaffe. Das ist einfach ja total überwältigend und es hat mich befreit, dass ich einfach seine geliebte Tochter bin. Und ja, ich habe mich entschieden für ein Leben mit Jesus und ich höre nicht auf zu singen und ich höre auch nicht auf zu loben, denn ihm gebührt das Lob. Und er ist da in meiner Schwäche und er ist da in meiner Stärke. Und er lässt mich niemals los. Ich habe einfach Sehnsucht nach mehr und ich bin gespannt, was Jesus ja für mich und für mein Leben bereithält. Es waren nicht die Umstände, die mich zu dieser Entscheidung bewegt haben. Es war auch nicht der perfekte Moment für mein Ja. Es war die Berührung meines Herzens, die ich tief in meinem Innern spüren durfte.
Hammer, Mann, cool, sehr schön. Das Volk Israel geht durch den Jordan hindurch in das verheißene Land und das ist so ein bisschen auch das Zeichen der Taufe. Das Volk Israel kommt aus der Sklaverei, kommt aus der Wüste. Das Volk Israel geht durch das Wasser hindurch in das verheißene Land rein. Und das ist, was passiert, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn wir uns taufen lassen. Wir kommen aus einer Sklaverei. Wir kommen aus der Sklaverei der Sünde, wir sind unfrei in unserem Willen. Wir kommen vielleicht auch aus der Wüste, aber wir gehen durch das Wasser hindurch in das verheißene Land, Offenbarung 21, in die Ewigkeit, in eine Stadt, wo Yahweh Shammah, Gott gegenwärtig ist. Das ist das Bild der Taufe. Der alte Mensch stirbt, das machen wir mit der Taufe deutlich, auch was die Chrissy gesagt hat, 2. Korinther 5, Vers 17 ist der Taufvers gewesen, genau. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Und der neue Mensch steht auf, reingewaschen. Aber Martin Luther soll einmal über die Taufe gesagt haben, der alte Mensch in uns soll ersäuft werden. Nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und das kennt jeder, oder? Jeder, der selber Christ ist, vielleicht auch nicht getauft oder selber mit Jesus unterwegs ist, wo selber Vergebung erfahren hat und sagt so, ich bin ein Kind Gottes, ich bin heilig und gerecht. Aber der alte Mensch kann schwimmen. Und das kennen wir alle. Wo wir Dinge tun, die unsere Beziehung zu Gott schaden. Die Bibel spricht davon Sünde, das Ziel verfehlt. Wir tun etwas, was nicht gut ist für uns. Was nicht zu dem passt, wie Gott uns geschaffen hat. Und das jeder von uns. Ich leider auch. Jeder von uns, wir sitzen alle im gleichen Boot. Dein rechter Nachbar, dein linker Nachbar. Und manchmal, Paulus schreibt das im Römerbrief so schön, so manchmal tue ich sogar Dinge, wo ich ganz genau weiß, das ist nicht gut für mich. Ja, und trotzdem tue ich es. Und manchmal habe ich Dinge, wo ich ganz genau weiß, das wäre jetzt gut für mich. Und trotzdem tue ich es nicht. Die Taufe ist kein Impfpass für gute Christen, dass man nicht mehr sündigt oder einfach ein Leben führt, wie es perfekt ist für Gott. Wir sind Sünder und bleiben es auch nach der Taufe. Aber unser Status ändert sich. Wir sind heilig und gerecht, so wie Gott dich anschaut. Die Frage, bist du bereit, dich heute hier taufen zu lassen? Christi hat gesagt, ich wurde als Kind getauft. Vielleicht wurdest du auch als Kind getauft. Ich wurde als Kind auch getauft. Ich habe alles. Ich wurde katholisch getauft, evangelische Konfirmation und 2004 am 13. Juli, wer kennt diesen Tag, nochmal die Glaubenstaufe gehabt. Wo ich nochmal neu gesagt habe, okay, ich brauche diesen Schritt von der Sklaverei, von der Wüste durch das Wasser hindurch, das öffentliche Zeichen. Ich habe meine alten Freunde eingeladen, die haben das gesehen, das Zeichen einfach öffentlich. Ich bin ein Kind Gottes, mein alter Mensch, ja, der mit euch früher im Irish Pub war und diese Dinge getan hat, ist tot. Ja, ich bin eine neue Kreatur, ein neuer Mensch wird geschaffen. Vielleicht denkst du aber auch was Chrissy auch so schön gesagt hast, wann ist man bereit, wann ist der richtige Moment? Vielleicht denkst du aber auch, du bist gar kein guter Christ auch. Du bist gar nicht gut genug, um jetzt die Taufe zu machen. Hier gibt's andere Leute, die sind viel besser. Das sind gute Christen. So, der Gerre da vorne zum Beispiel. Aber ich bitte euch, bitte, 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 dieses Wort guter Christ ist ein absolutes Unding. Ja, es gibt keine guten Christen. Ja. Selbst mit dem ganzen Wissen, du kannst jeden Tag beten, jeden Tag Bibel lesen, viel Wissen über Gottes Wort haben und trotzdem kein guter Christ sein. Ich muss sagen, meine glaubensärmste Zeit war das zweite Schuljahr auf der Bibelschule, wo ich mich jeden Tag mit Theologie beschäftigt habe, aber völlig verhungert war von dieser Beziehung auch. Da würden Leute sagen, du bist ein guter Christ, weil du ganz viele Dinge weißt. Und vielleicht denkst du, ich bin gar nicht würdig genug, um mich taufen zu lassen. Ich habe heute Morgen schon, keine Ahnung, Dinge getan, die nicht gut für mich sind. War einfach nicht fair zu meinen Kindern oder zu meiner Frau. Vielleicht warst du gestern wieder unterwegs und hast 1-2 Bier zu viel getrunken. Oder warst auf irgendwelchen shitty Seiten im Internet. Ich sag dir, wenn du denkst, du bist nicht würdig genug, dich taufen zu lassen, dann muss ich dir sagen, dann bist du es erst recht. Genau dann, wenn du dich fühlst, dass du nicht würdig genug bist, dich taufen zu lassen, dann bist du würdig genug, dich taufen zu lassen. Weil das ist Zeichen, was wir dort tun. Der alte Mensch stirbt, geht unter ins Wasser und der neue Mensch kommt raus. Das ist etwas, was in Gnade passiert. Wir müssen keine Prüfung ablegen, kein besonderes Vorwissen. Wir müssen nur diese Vergebung Gottes annehmen. Wir müssen ihn als Erlöser annehmen und sagen, ich verhalte mich nicht so, wie es eigentlich gut für mich ist, aber ich möchte ein Leben haben mit dir, ich möchte ein neuer Mensch werden, der heilig und gerecht ist. Sola gratia, wie Martin Luther es gesagt hat, allein durch Gnade sind wir gerettet, nicht durch irgendwelches Wissen. Allein durch Gnade. Und ich fand es so schön, Judah Smith hat das mal verdeutlicht, Gnade mit einer Umarmung. Ja, ich weiß nicht, in Deutschland, wenn man sich umarmt, dann umarmt man sich immer so ein bisschen verhalten, ne? Wenn man vielleicht Leute auch nicht so kennt, dann ist immer so ein bisschen, ja, hallo. Aber wenn ihr Leuten begegnet, die ihr vielleicht lange nicht gesehen habt oder die euch wirklich sehr, sehr viel bedeuten oder vielleicht deinen Ehepartner oder deine Familie, deinen Papa oder deine Mama und dann so eine Umarmung hat, die sich so richtig umschlingt und ihr richtig merkt, boah, da ist eine Person, ja, die liebt mich auch, ne? Diese Geborgenheit, diese Umarmung, und das müssen wir aber auch annehmen. Wir müssen diese Umarmung, wir müssen uns von dieser Gnade Gottes auch umarmen lassen. Und nicht dieses deutsche Verhalten, sondern diese Umarmung genießen, die Gott, mit der er dir begegnet. Das ist Gnade. Wir müssen nichts dafür tun. Wir dürfen es einfach nur annehmen. Und so ist die Taufe eine öffentliche Kapitulation. Jesus, ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte diese Gnade annehmen. Epheser 4, 22 bis 24 lest vor. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Hier ist das Aktive genannt. Ne? Paulus sagt, ihr müsst diesen alten Menschen ablegen, weil dieses Aas kann schwimmen. Deswegen müssen wir aktiv diesen alten Menschen ablegen. Und ihr wurdet auch gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Ein neuer Mensch, das ist, was in unserem Herzen passiert ist. Und wenn du dich taufen lässt, ist dieses öffentliche Bekenntnis, die Resonanz, das Echo quasi von dem, was in deinem Herzen passiert ist. Äußere Taufe. Der zweite Punkt ist, du beziehst Stellung für Christus. Du bist ein Teil dieser Familie Gottes. Öffentlich sagst du, ich stelle mich auf die Seite des Nazareners, des Jesus Christus. Und die Taufe ist die logische Konsequenz. Du kommst zum Glauben, du lässt dich taufen. Da ist nichts, kein Taufkurs dazwischen, da ist kein Bibelquiz dazwischen, keine Abfrage von Bibelversen, irgendwas. Du findest Jesus, du nimmst diese Vergebung ab, Vergebung der Sünden, und du lässt dich taufen. Wir Menschen haben das irgendwie angefangen zu trennen. Wir haben da irgendwelche Kurse und irgendwelche Dinge dazwischen gemacht, dass du, wenn du es dann wirklich ernst meinst, dann darfst du dich noch taufen lassen. In der Bibel ist ganz einfach. Ja, die Menschen kommen zum Glauben und lassen sich taufen. Und ich möchte dir sagen, wenn du Zweifel hast, dich heute taufen zu lassen, und wir brauchen es nicht, um irgendwie jetzt eine Zahl zu haben, dann können wir sagen, jemand hat sich taufen lassen. Ey, es kann auch sein, dass wir hier am Schluss das Wasser rauslassen und du hast dich nicht taufen lassen. Ne? Aber das ist dieser Moment heute Morgen. Es gibt nichts, was momentan zwischen dir und einer Taufe steht. Nichts. Du bist bereit, dich heute taufen zu lassen. Es gibt nichts, was dich davon abhalten kann, heute Morgen diesen Glaubensschritt zu gehen. Den Schritt müssen wir selber tun. Ne? Chrissy musste den Schritt von da oben, von der Empore runter tun, um dann das Wunder zu erleben, das Gott bereitgelegt hat für uns. Wir wollen jetzt in eine Anbetungszeit gehen. Ja? Und da hast du die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Ich stehe hier vorne. Hinten ist der Finn. Dann dürft ihr auch zum Finn gehen. Wenn ihr nicht nach vorne kommen wollt, könnt ihr sagen, ich möchte mich taufen lassen. Wir haben Klamotten dabei, wir haben Handtücher dabei. Gibt nichts, was sich auffällt. Und himmlischer Vater, ich danke dir für den Morgen heute. Ich danke dir für diese Glaubensschritte, von denen wir lesen, auch in der Bibel, auch, wo du Wunder tust, auch, wo du Dinge tust, wo der Mensch erstmal einen Schritt gehen musste. Petrus musste raus auf den See Genezareth fahren und selber das Netz auswerfen. Ja? Du hast ihm gesagt, fahr raus, wirf das Netz aus. Alles sprach dagegen auch, dass er überhaupt was fängt. Aber er hat das Wunder seines Lebens erlebt auch. Glaubensschritt sieht immer lächerlich aus von außen. Aber du siehst uns heute Morgen hier auch in diesem Glauben, wo wir hier stehen, auch wir glauben daran, dass wir heute Morgen Menschen taufen werden. Und ich bete, dass du die Personen, die heute Morgen hier sitzen, begegnest. Ich bete, dass du zu ihnen sprichst, ihnen Mut schenkst auch, diesen Glaubensschritt zu gehen auch. Ich bete wirklich, dass du Menschen freisetzt von dieser Sklaverei der Sünde auch, von den Dingen, wo wir Sachen tun, die einfach nicht gut für uns sind, die nicht zu uns passen auch, die diese Beziehung zu dir zerstören auch. Wo wir anfangen, Milch in eine Kaffeemaschine reinzugießen und alles kaputt machen. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Menschen freisetzt. Und das kannst du auch heute Morgen hier tun. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an einen unserer Mitarbeiter. Zum Beispiel sonntags beim Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.